Und das sehe ich immer wieder, wie ganz häufig heutzutage leider auch noch der Denkmalschutz und der Klimaschutz so gegeneinander so ausgespielt werden. Und das finde ich total schade.
Hallo und herzlich willkommen im Restauratoren-O-Ton, im Podcast des Deutschen Restauratorenverbandes. Mein Name ist Gudrun von Schönebeck und für diese Folge bin ich in Heidelberg gewesen. Heute treffe ich eine Restauratorin, die ihren Beruf und ihr Engagement für das Gemeinwohl nicht voneinander trennen will. Ich bin in Heidelberg bei der Gemälderestauratorin Anna Kretz. Liebe Anna, vielen Dank, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf.
Ja, freut mich und danke für die Einladung. Schön, dass du da bist.
Im Grunde war es eine gegenseitige Einladung. Genau. Und ich hatte ja schon erzählt, dass ich hier zwei Semester studiert habe und dass das so ein bisschen Memory Lane hier ist. Also das war jetzt ganz toll, schon mal vom Bahnhof hierher zu kommen, zu Fuß. Meine Recherche über deinen Werdegang ist, dass du, das fand ich sehr spannend, deine Bachelorarbeit an der TU München über die Anwendung kinesiologische Tapes, die man ja aus der Sportmedizin kennt, in der Restaurierung überprüft hast. Und du hast an der TU München auch deinen Masterabschluss gemacht. War das dann ein anderes Thema, um das gleich nochmal zu fragen, weil das habe ich nicht gefunden.
Ja, tatsächlich, das waren zwei unterschiedliche Themen. Bei meiner Bachelorarbeit habe ich, ich treibe mich ganz gerne auch mal in anderen Fachgebieten sozusagen rum, aber tatsächlich ist diese Idee mit den Kinesiotapes eigentlich unter Freunden bei einem Gespräch entstanden, eben einem Physiotherapeuten und mir. Ja. Und wir hatten eigentlich so gescherzt, ach ja, vielleicht könnte man ja diese Kinesiotapes auch in der Restaurierung verwenden. Und irgendwie ist dann die Idee so ein bisschen in mir herangereift. Dann habe ich darüber die Bachelorarbeit geschrieben. Genau, und die Masterarbeit war dann aber tatsächlich über ein großformatiges Holztafelgemälde, was sich im Bayerischen Nationalmuseum befindet. Eine sehr große Holztafel der Donauschule. Wirklich ganz, ganz spannendes Projekt. Also gar nichts mit dem zuvorigen Thema zu tun hatte, ja.
Du warst auch mehrere Jahre in den USA tätig, an der Yale University. Und inzwischen, ich kürze das jetzt mal ab, inzwischen bist du selbstständig und freiberuflich tätig und hast, so wie ich das gelesen habe, für das Dörner-Institut gearbeitet, für die Bayerische Schlösserverwaltung, für das Ägyptische Nationalmuseum in Kairo und aktuell auch lehrst du an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Karlsruhe.
Genau.
Stimmt soweit,
ja. Genau, also viele der Sachen habe ich ja tatsächlich auch am Dörner-Institut, in der Schlösserverwaltung. Die sind ja wirklich auch in diesen Hochschulalltag oder in die Lehre auch involviert gewesen. Und da hatte ich eben schöne Aufträge oder eben auch schöne Praktika auch mit absolviert. Das Kunsthistorische Museum war eine tolle, tolle Station auch in meinem Werdegang. Und und dann bin ich als ich dann wieder aus den USA zurückgekommen bin, habe ich nochmal kurz Station in einem Museum auch in München gemacht und bin dann aber in die Freiberuflichkeit gegangen und habe währenddessen auch dann eben noch in Karlsruhe an der Hochschule gelehrt. In einem ganz anderen Bereich, da bin ich tatsächlich bei den ElektrotechnikerInnen unterwegs gewesen. Okay. Also wirklich nichts mit der Restaurierung zu tun gehabt, aber eben mit dem Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz ganz viel.
Du hast dich immer wieder in gesellschaftspolitischen Projekten engagiert und du bist jetzt Bezirksbeirätin für die Heidelberger Altstadt und engagierst dich gegen Lebensmittelverschwendung, habe ich gelesen, und beschäftigst dich generell mit den Themen Nachhaltigkeit, Klimagerechtigkeit und Zivilgesellschaft. Und jetzt der Grund, warum ich hier bin, denn du hast im Mai 2021 die Gründung der Deutschen Ortsgruppe für Museums for Future initiiert. Deshalb meine erste Frage, verstehst du dich als Aktivistin?
Würde ich sofort mit Ja beantworten, ohne zu zögern. Ich glaube, das aktivistische Spektrum ist natürlich auch unglaublich breit zu fassen. Da gibt es, glaube ich, ganz, ganz unterschiedliche Ansätze. Aber ich würde sagen, ich bin wirklich sehr engagiert, was viele unterschiedliche Bereiche, wie du ja auch schon rausgefunden hast, hört sich echt so ein bisschen hoppladihopp, bin viel unterwegs, irgendwie auch so an. Aber ich interessiere mich einfach für viele Dinge. Und ich glaube, das kam aber tatsächlich auch so ein bisschen durch die Restaurierung. Wir kriegen so eine ganz gesamtheitliche Ausbildung, sind wirklich so ein bisschen wie Hybride unterwegs. Wir haben Kunstgeschichte, wir haben naturwissenschaftliche Fächer, die wir uns aneignen. Wir haben diese handwerklichen Berührungspunkte oder eben dann eben die Arbeit am Objekt. Und ich fand das immer unglaublich spannend, dass man da auch in der Restaurierung so weitläufig da unterwegs sein konnte. Und ja, habe irgendwie so ein bisschen den Aktivismus eben auch jetzt mit der Restaurierung oder eben mit diesem Feld von Kultur, Kulturgutbewahrung oder Kulturgüterschutz eben auch kombinieren können mit Museums for Future. Mhm.
Wo fangen wir an? Museums for Future knüpft an die Fridays for Future Bewegung, genau, die natürlich Klimaziele hat. Und vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir da ansetzen und du das so ein bisschen erklärst oder vielleicht sogar herleitest. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll.
Ja, das Interessante ist, dass seit es Fridays for Future als Bewegung gibt, seitdem hat sich da aber auch wirklich gezeigt, die jungen Menschen haben sich da einfach auf die Socken gemacht und sind auf die Straße gegangen und wollten sich da Gehör verschaffen, weil sie auch richtigerweise eben gesagt haben, hey, die wissenschaftlichen Ergebnisse sagen uns, wir müssen den Klimawandel auf 1,5 Grad durchschnittliche Erderwärmung beschränken und weil wir sonst keine Zukunft haben, weil wir sonst wirklich ein wesentlich schlechteres Leben führen können mit wesentlich weniger Freiheiten, aber auch weniger Stabilität, größeren Risiken, Konfliktpotenzialen, Ressourcenknappheit. Und das ist halt natürlich aus meiner Sicht absolut nachvollziehbar, dass da dann auch die jungen Leute auf die Barrikaden gegangen sind und gesagt haben, hey, das möchten wir nicht. Und was können wir aber tun? Ich bin vielleicht zu jung zum Wählen. Ich kann da wenig tun. Ja, ich kann mich irgendwie ehrenamtlich engagieren, aber wir sitzen einfach nicht, wenn wir so jung sind, in diesen entscheidenden Gremien. Da sitzen nun mal erwachsene Menschen. Und das Schöne, was ich finde, auch was Fridays for Future mittlerweile auch geschafft hat, dass sich jetzt auch Allianzen bilden oder auch schon gebildet haben. Wir als Museums for Future Germany sind auch offizielle Allianzpartner im Together for Future Bündnis, so nennt sich das. Da gibt es die Scientists for Future, die Architects for Future, die Artists for Future, also unglaublich viele Menschen engagieren sich jetzt eben, weil sie halt eben auch sagen, ich möchte mit meinem Beruf eben nicht dazu beitragen, entweder passiv nur irgendwie da dran teilzuhaben, mir die Nachrichten anzuschauen, sondern ich möchte wirklich aktiv und konstruktiv mich gegen den Klimawandel positionieren oder gegen die Klimakrise das nicht weiter anfeuern und im Idealfall wirklich was ganz Positives und Konstruktives dazu beitragen, dass, dass es eine bessere Zukunft für uns alle gibt.
Jetzt ist die Museums for Future 2019, glaube ich, in Österreich gegründet worden.
Genau.
Und wie kam es dann dazu, dass du zwei Jahre später gesagt hast, jetzt oder Mitbegründerin bist du, ne? Das machen wir jetzt auch in Deutschland.
Klimaschutz ist schon eine ganze Weile ein Thema für mich persönlich gewesen auch, vor allem auch in der Zeit, die ich in den USA verbracht hatte. Ich bin da echt so ein bisschen aufgewacht auch in den USA. Ich war in der Zeit, war eben die Trump-Präsidentschaft ganz intensives Thema, wo natürlich auch aktivistisch sehr, sehr viel passiert ist. Aber dann natürlich auch so ein bisschen die Umweltaspekte, die hier in Deutschland anders sind, oder Nachhaltigkeitsaspekte, die dann in den USA wirklich ganz, ganz unterschiedlich ich die Welt da auch gesehen habe. Und als ich dann wieder zurückgekommen bin, war ja dann wirklich auch für mich einfach klar, das muss auch mehr Bestandteil in meinem Leben werden. Und fand das total spannend. Und dann bin ich, habe ich mich wirklich sehr viel eben engagiert. Du hattest gesagt, Lebensmittelverschwendung, Fahrradverkehr. Ich war bei unterschiedlichen Radentscheiden, Infrastruktur dabei, eben politisch auch engagiert und habe mir gedacht, hey, warum mache ich das eigentlich nicht auch in meinem Beruf? Weil für mich in der Restaurierung ist auch so ein bisschen die, also was heißt ein bisschen, aber Nachhaltigkeit ist in der DNA unseres Berufes. Und weiß nicht, da sitze ich vor einem Gemälde, festige das und denke mir, wir denken darüber nach, wie viel Nuancen gelber ein Festigungsmittel in 50, 100 oder 200 Jahren ist oder ob das dann noch reversibel ist. Aber den Status sozusagen unseres Planeten, wo der in 50 oder in 100 Jahren ist, was natürlich auch sehr, sehr entscheidend für die Bewahrung dieses Objektes oder viele andere Objekte ist. Ja, das konnte ich dann irgendwie einfach nicht mehr so richtig voneinander trennen. Habe mich dann letztes Jahr entschieden, Museums for Future beizutreten. Es war auch ganz, also wirklich überhaupt keine große Geschichte. Ich habe die im Internet gesehen, habe denen eine E-Mail geschrieben und zack, war ich irgendwie dabei. Und während Corona war das tatsächlich. Ich hatte letztes Jahr im Januar hatte ich bei Museums for Future International begonnen, eben so bei den Meetings mal dabei zu sein. Alles war online und es war total, ich fand das total super. Ich saß dann mit Leuten eben, die auch größtenteils für Museen gearbeitet haben, aus Budapest, aus Wien, aus New York, London waren irgendwie, haben wir uns einmal alle zwei Wochen getroffen und haben halt drüber geredet, wie können wir in unseren jeweiligen Ländern, aber auch international irgendwie was besser machen in der Museumswelt und dieses Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz einfach auf die Agenda stärker zu bringen. Und und dann kam so eins zum anderen und dann habe ich im Mai mit einer sehr guten und netten Kollegin mittlerweile eben auch das mitgegründet, das deutsche Gruppe. Und seitdem ist es auch wirklich gewachsen. Ich fand es total toll, das auch so mitzuerleben. Und es ist alles aus ehrenamtlicher Arbeit und uns treten jetzt immer mehr Individuen bei, aber auch Museen trauen sich jetzt hier auch in Deutschland uns beizutreten. Und wie du ja auch schon gesagt hast, in Österreich ist die Bewegung schon ziemlich stark. Da haben wir viele Museen mit an Bord, wirklich große, wie das MAK in Wien, das Museum für angewandte Kunst, dann das Architekturmuseum. Wir haben das Joanneum mit seinen ganzen Zweigstellen im Verbund mit drin. Und das gibt schon echt sehr viel Kraft, also da auch wirklich die Kollegen da so aktiv zu sehen. Und da hoffe ich natürlich auch, dass wir da in Deutschland nicht den österreichischen Kolleginnen nachstehen.
Wie funktioniert das denn als Museum? Wer entscheidet das? Die Direktion oder und dann tritt man offiziell als Museum bei und man kann aber auch als Privatperson.
Genau. Man kann sich auch mitmachen. Als Privatperson bei uns engagieren. Und ich meine, ich habe diese Erfahrung ja eben auch gemacht, dass es ja gar nicht so einfach ist manchmal, wenn man sich für so ein Thema auch brennt da auch möchte, das irgendwie an seinem Arbeitsplatz irgendwie vielleicht auch unterbringen möchte. Da ist halt bei ganz vielen Kollegen und Kolleginnen entweder nicht die Zeit da. Man hat ja unglaublich viele andere Sachen zu tun in so einem Restaurierungsatelier oder in einer Beschäftigung. Es kann relativ schwierig sein, dieses Thema auf die Agenda zu bringen, je nachdem, wie eben der Arbeitsplatz natürlich auch gestaltet ist. Und da glaube ich, dass wir da auch wirklich so ein Forum und einen Platz auch bieten für Leute, die sich da vielleicht so ein bisschen alleingelassen fühlen, auch an ihrem Arbeitsplatz oder halt denken, oh Mann, hier kann ich jetzt halt irgendwie gerade nicht so viel bewirken, aber das sollte niemanden, finde ich, davon abhalten, sich nicht trotzdem mit dem Thema auseinanderzusetzen und da natürlich auch vielleicht einfach sich mit anderen Leuten über diese Frustration vielleicht auch auszutauschen, aber eben auch, wie man konstruktive Wege daraus findet. Wir haben eine Klimakolumne, die wir monatlich herausbringen auf unserer Webseite. Da waren tatsächlich die RestauratorInnen letzten Monat waren die auch das Hauptthema. Ich glaube, es hieß, RestauratorInnen können KlimasuperheldInnen sein.
Ja, das habe ich gelesen. Irgendwie ganz schön. Das war doch ein Blog-Eintrag.
Genau. Das ist eben unsere Klimakolumne. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, bei den Museen ist es so, dass wir natürlich auch Museen anschreiben, wo wir einfach sehen, da haben die mal irgendwie eine coole Aktion gemacht. Und da gibt's aber ganz viele kreative Formen. Also wo wir auch sehen, dass in Deutschland schon unglaublich viel auch ausstellungstechnisch passiert. Das heißt, wir sind da schon auch proaktiv und sagen, wollt ihr da nicht auch wirklich Teil von dieser Bewegung sein? Aber genauso können Museen bei uns eben Anfragen auf uns zukommen. Dazu möchte ich auf jeden Fall alle Museen ermutigen. Und für uns ist ganz wichtig auch zu sagen, es geht nicht darum, dass wir perfekte Museums for Future aufnehmen. Also es muss sich überhaupt keiner
die schon alles umgesetzt
genau,
haben.
Genau, das gibt es auch überhaupt gar nicht. Diese perfekten Museums for Future gibt es nicht, zumindest meiner Kenntnis nach nicht. Ich werde sehr gerne vom Gegenteil überzeugt, aber da auch, dass da einfach nicht der Druck da ist, aber da zumindest zu sagen, wir wollen mit euch diesen Weg gehen, wir wollen euch unterstützen, wir wollen hier auch ein Netzwerk bilden und dann auch sagen, bekennt euch zu diesen Zielen, zu diesen Museums for Future Zielen, bekennt euch dazu, dass, wozu sich ja Deutschland sowieso schon als Land einfach bekannt hat, ganz viele Städte haben ja den Klimanotstand schon ausgerufen. Es gibt das Klimaschutzgesetz in Deutschland. Das Bundesverfassungsgericht hat ja entschieden, dass das alte Klimaschutzgesetz, was ich glaube 2019 verabschiedet worden ist von der alten Bundesregierung noch, dass das ja verfassungswidrig war. Und dann mussten die dementsprechend nochmal nachbessern, haben das auch 2021 getan. Natürlich auch mit der Begründung, dass die Freiheit von kommenden Generationen eben eingeschränkt ist. Und ich finde, das ist wirklich ein Zeichen, wenn man da sagt, eigentlich wissenschaftlich, gesetzlich, rechtlich, politisch stehen alle Ampeln auf grün sozusagen. Wir müssen Klimaschutz umsetzen und das eher gestern als morgen. Und da würden wir natürlich auch unglaublich gerne Museen einfach dazu einladen und sagen, wir wollen das gemeinsam machen. Lasst uns lieber den Weg gemeinsam gehen. Das macht erstens mehr Spaß und man kommt vielleicht auch ein bisschen schneller an, hoffen wir.
Gibt es denn Erfahrungen aus dem, was bisher noch im Netzwerk so passiert ist, also gerade was die Museen betrifft, dass vielleicht auch Museen sich gerne mit dem Titel schmücken wollen, aber nicht wirklich so richtig ans Eingemachte gehen wollen? Es ist ja immer noch sehr viel auf Freiwilligkeit aufgebaut, ne?
Ja, du sprichst da sowas wie Greenwashing an. Ja. Ja, tatsächlich ist das natürlich ein Thema. Es ist auch für uns natürlich ganz schwer zu kontrollieren, was da irgendwie passiert. Aber das finde ich eben auch das Interessante an Museums for Future, dass es da eben nicht nur um, also jetzt zum Beispiel den Carbon Footprint oder diesen CO2-Fußabdruck, von dem man ja so gerne redet, den man auch lieber mal berechnen sollte. Und das merken wir ja auch gerade im kulturellen Bereich, wird schon wirklich viel gemacht, um gerade solche Themen anzusprechen. Wie können wir als Institution wirklich mit Emissionen, wie können wir damit umgehen, wie können wir das senken? Und das finde ich eben das Schöne an Museums for Future, dass das wirklich nur einer der vier oder eins unserer vier Ziele ist. Und dass wirklich für uns auch das nicht nur aus Zufall an dritter Stelle steht, sondern für uns jetzt eben, wenn ich jetzt kurz so ein bisschen einschieben darf.
Ja, die vier Ziele musst du natürlich
jetzt nennen. Genau, die vier Ziele, sonst bleibt es spannend. Genau, das erste Ziel ist eben Unterstützung der Klimastreikenden. Und damit meinen wir natürlich jetzt nicht nur irgendwie, hey, wenn die irgendwie einen Meetingraum mal brauchen für ihre Treffen. Da sind natürlich Museen gut aufgestellt, können da vielleicht irgendwie ein bisschen unterstützen. Solche Sachen sicherlich auch, aber dass es auch darum geht, wie kann man denn auch wirklich die Klimabewegung in diesen Forderungen unterstützen? Und die Hauptforderung, die ja die Klimabewegung hat, ist, wir müssen als Gesellschaft diese gesellschaftliche Aufgabe erreichen und realisieren, die 1,5 Grad einzuhalten. Und momentan sieht es wirklich gerade nicht so gut aus, was das angeht. Wir stehen global bei jetzt schon eben einem Temperaturanstieg von 1,1. In Deutschland sind es sogar schon 1,6. Und wenn man sich da auch anschaut, das Potsdamer Institut für Klimaforschung hat ein Budget errechnet, was uns im Endeffekt noch bleibt. Das ist im Endeffekt eigentlich eine einfache Rechnung, um die 1,5 Grad einzuhalten, bleiben uns so und so viel CO2-Emissionen übrig. Das sind jetzt heutzutage noch ungefähr 300 Gigatonnen. Und die sind bei derzeitigem Verbrauch in 7 Jahren aufgebraucht. Und
Moment, die 1,5 Grad ist bis 2040? Oder?
Nee, die 1,5 Grad müssen wir einfach als Ziel an sich
generell
einhalten. Das Problem ist aber, dass wir momentan das CO2-Budget, das wir noch hätten, um 1,5 Grad zu erreichen, diese 300 Gigatonnen, eben laut derzeitigen Berechnungen und laut derzeitigem Verbrauch in 7 Jahren erreicht wären.
Mhm. Ich weiß, was mit 2040 war, das hatte ich in Erinnerung, dass die Museen emissionsneutral
seien. Genau, bei uns in den Zielen.
Ja, genau.
Ah ja, tut mir leid, jetzt bin ich total abgeschweift von den Zielen. Genau, aber das erste ist eben Unterstützung der Klimastreikenden auf egal welche Form, dann eben auch für die Museen, was sich da auch anbietet. Da könnte man auch Lichtinstallationen, also wirklich auch unglaublich viele kreative Dinge machen. Mhm. Ein Museum in Österreich, deswegen hatte ich Lichtinstallationen gerade gesagt, hat eben zu einem Klimastreik eine Lichtinstallation auf der Museumsfassade gemacht. Und ich fand das unglaublich toll irgendwie. Das ist auch ein schönes Zeichen. Und dass es dann aber eben natürlich nicht auch nur bei diesen Zeichen bleibt, wollen wir eben dann das zweite Ziel, Kommunikation, nach außen oder generell einfach über dieses Thema zu kommunizieren, auch über die Dringlichkeit des Handelns zu kommunizieren. Und da gibt es wirklich schon sehr gute Beispiele, auch von Nicht-Museums for Future-Museen. Das kann durch Ausstellungen, durch irgendwelche kooperativen oder kollaborativen Formate mit BesucherInnen stattfinden. Genau, das dritte Ziel ist eben dann, die eigenen CO2-Emissionen zu reduzieren.
Mhm.
Und das vierte Ziel ist da auch tatsächlich nochmal breiter das Bewusstsein auch für dieses Thema in den eigenen Netzwerken, sei es in eben Museumsnetzwerken zu verbreiten. Wenn ich mir vorstelle, wie viel Museen es weltweit gibt und jedes Museum würde ein bisschen was machen an dem Thema, was für einen Einfluss man dann da auch tatsächlich auf ganz viele Menschen haben.
Ja, Museen haben ja auch eine hohe Glaubwürdigkeit als Multiplikator.
Absolut.
Also wenn es eine Museumsausstellung gibt, dann mag es zwar vielleicht eine Kritik auch dazu geben und eine Diskussion, aber im Grunde kommen die Leute doch dahin, um etwas zu lernen und zu wissen und auch was Neues zu lernen und auch neue Zusammenhänge zu lernen. Und ja, das ist eine super Voraussetzung für das, was du gerade geschildert hast.
Ja, und du hast auch so schön beschrieben, diese neuen Zusammenhänge, auch vielleicht Informationen, die man vielleicht schon 10.000 Mal gehört hat, weil man sie in den Nachrichten irgendwie hört über den Klimawandel etc. pp. Aber wie schaffen es dann auch Museen, eine andere Geschichte darüber zu erzählen? Und das finde ich irgendwie auch das Schöne dran, wenn ich mir vorstelle, wie kann man das denn für die Menschen greifbarer machen? Es geht nicht darum, bei Museums for Future Ausstellungen für Klimastreikende zu machen. Die sind sowieso schon von dem Thema überzeugt. Die sind schon dabei, die sind auch aktiv. Aber es geht jetzt eigentlich darum, wie mobilisieren wir diese Menschen, wie holen wir die Menschen ab, die vielleicht jetzt noch nicht so aktiv sind. Mhm. Und ich kann das total nachvollziehen, weil man erstmal so überwältigt ist von diesem Thema. Und wenn ich mir jetzt aber vorstelle, sagen wir mal ein Stadtmuseum in München, wenn die mal eine Ausstellung machen zu, wie hat Infrastruktur, wie funktionierte das vor 100 Jahren, wie funktioniert es heute und wie könnte Infrastruktur in unserer Stadt in 20 Jahren aussehen und wie muss es auch anders aussehen?
Mhm.
Und da finde ich, ist doch so unglaublich viel kreativer Spielraum auch noch da, wie man Menschen lokal einfach auch abholen kann bei Themen, die sie interessieren, bei Themen, die einfach in dem Museum sowieso auch ja da sind. Wir müssen eigentlich nur diese Geschichten so ein bisschen entdecken in unseren Depots auch. Und da sind ja Restauratoren auch ganz viel unterwegs in den Depots. Und
mir fällt gerade eine sehr schöne Ausstellung ein in Köln, die ich letztes Jahr gesehen habe. Und da ging es um Textilherstellung. Und das ist ja auch ein passendes Thema. Also die unterschiedlichen Arten, wie heute Textilien, wie Kleidung hergestellt wird. Und dann die Gegenbewegung, wie man das auch machen könnte. Und so weiter. Und es war auch zum Teil, also es gab Videos, wo man sich eigens hinter eine Absperrung begeben musste, damit man die sehen konnte, weil die nicht so einfach zu verkraften sind. Also zum Beispiel, wie man mit Tieren umgeht, aus denen dann Kleidung hergestellt wird oder so. Aber das hat mich nachhaltig beeindruckt, wie das ganze Thema aufgearbeitet wurde. Und nicht, indem ich etwas nachlese in einem Buch, sondern ich bin halt Museumsgängerin, sondern indem ich dort bin und vor Ort mir das alles anschaue. Wie du sagst, diese Geschichten, die erzählt werden und wo man dann auch immer was schauen kann.
Und das sind nicht nur dieses, was wird erzählt, also die Geschichte an sich, sondern auch, wie wird das erzählt. Und ich glaube, da sind Museen ja auch gute Storyteller, wenn man jetzt auch zum Beispiel bei dir, ich finde das so ein tolles Beispiel, einfach dieses, wenn Menschen einfach emotional anders abgeholt werden von einer Ausstellung, als wenn ich mir jetzt vielleicht eine Dokumentation anschaue oder das in einem einminütigen Beitrag irgendwie in der Tagesschau sehe, dann habe ich doch einen ganz anderen Zugang irgendwie dazu. Oder wenn das vielleicht auch noch in die Textilindustrie in dem kleinen Ort, wo ich irgendwie aufgewachsen bin, wenn ich darüber auch noch was lerne. Und ich finde, da ist wirklich einfach so viel Spielraum noch da, wo man sagen kann, hey, was ist denn auch vielleicht in der Vergangenheit, was können wir auch aus der Vergangenheit lernen, entweder in einem positiven oder in einem negativen Sinne, was hat da vielleicht nicht gut funktioniert, was hat da aber vielleicht gut funktioniert, was zum Beispiel die Kleiderherstellung anging oder die Wertschätzung von Kleidung. Und wie können wir diese positiven Beispiele aus der Vergangenheit und aus dem Hier und Jetzt wirklich vielleicht auch auf eine ganz neue Art und Weise kombinieren und dann Menschen richtig Lust machen, Zukunft zu gestalten und Dinge zu verändern. Und hat doch auch jeder was davon. Das Museum hat engagierte Besucher, Besucherinnen. Du erzählst immer noch von dieser Ausstellung. Das prägt sich ja unglaublich ein. Und dann hat man da auch echt Lust irgendwie drauf, davon teil zu sein, ja.
Ich würde noch mal gerne auf das Museum als architektonischen Ort zurückkommen. Und da habe ich auch ein Beispiel aus Köln, weil das Stadtarchiv ist ja jetzt vor gar nicht so langer Zeit neu eröffnet worden. Und das habe ich mir auch angeschaut und die Architekten gehört. Und es ist unglaublich energieeffizient. Die haben Wärmespeicher, die haben Photovoltaik, die haben eine Wärmepumpenanlage, nicht Wärmespeicher, Eisspeicher in der Erde haben die eine Wärmepumpenanlage, Photovoltaik auf dem Dach. All der Bau hat 9 verschiedene Klimazonen, die man ja braucht für die Archivalien, die auch sehr unterschiedlich sind, und auch Fotos gibt es da. Und was mir dann aufgefallen war, dass es im Archiv selber sehr wenig Technik gibt. Also relativ wenig, weil man da gesagt hat, je mehr Technik wir hier haben, zum Beispiel diese Rollregale, die werden ja mal so zusammengeschoben und die werden nicht elektrisch geführt, sondern die muss man von Hand rollen. Und wenn man dort rausgeht und das Licht ausmacht, dann ist der gesamte Strom abgeschaltet. Mhm. Es gibt keine Sprinkleranlage. Und man hat gesagt, wir wollen so wenig wie möglich, weil das ist störanfällig und das kostet Strom und das kostet Unterhaltung und so weiter. Das ist natürlich ein Neubau, der mit viel Geld entstanden ist. Und die Frage wäre jetzt erstens, ist das der Weg in die Zukunft? Das ist jetzt ein Archiv und kein Museum, aber es gibt ja durchaus Ähnlichkeiten. Ist das der Weg in die Museums of Future Zukunft? Und zweitens, was machen die ganzen Museen, die in alten Gebäuden sich befinden und Sanierungsstau haben und einfach mit diesen ganzen nicht mithalten können? Gibt es da Ansätze von Museums for Future?
Ich glaube, also ist ein schönes Beispiel, hatte ich jetzt mich selber auch überhaupt gar nicht noch damit beschäftigt, und gerade das Stadtarchiv in Köln, da war es ja leider auch aus einem nicht so schönen Anlass, dass es dann eben dieses neue Gebäude wahrscheinlich auch entstanden ist. Ich glaube, dass es gar nicht diesen einen Weg gibt. Ich finde es schön, dass da anscheinend sich Menschen da Gedanken gemacht haben, wie können wir unseren negativen Einfluss in Anführungszeichen emissionstechnisch so gering wie möglich halten. Mhm. Und ich glaube, das muss auch, und da würde ich vielleicht zu einem ganz ähnlichen Schluss kommen, dass das gar nicht viel immer mit Technik zu tun haben muss. Ich glaube, Technik ist ein bisschen wie ein Werkzeug. Das ist eben ein Werkzeug in unserem Werkzeugkasten, und für manche Dinge eignet es sich, das einzusetzen. An sich ist aber Technik neutral, und für manche Dinge eignet es sich eben nicht, in einem unglaublichen Maß einzusetzen. Und ich glaube, dass wäre natürlich für mich jetzt interessant, da auch drauf zu schauen, zu sagen, vielleicht wird genau dieser, sag ich mal, geringe Technikeinsatz auch generell Geld einsparen. Das könnte natürlich eine unglaublich gute Lösung auch für kleinere Museen sein, für Museen, die halt eben finanziell da nicht gut aufgestellt sind. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass eben, du hattest jetzt ja auch schon erwähnt, ganz viel denkmalgeschützte Häuser, die da auch mit einer ganz anderen Problematik kämpfen müssen. Genau. Und da fände ich halt einfach toll, wenn wir auch zu einem Punkt kommen, und das habe ich in meiner politischen, wie soll ich sagen, in meinem politischen Engagement hier jetzt auch in der Heidelberger Altstadt kennengelernt. Ich bin ja Bezirksbeirätin in der Heidelberger Altstadt. Und das sehe ich immer wieder, wie ganz häufig heutzutage leider auch noch der Denkmalschutz und der Klimaschutz so gegeneinander so ausgespielt werden. Und das finde ich total schade irgendwie, weil ich glaube, dass es muss auch zum Beispiel gar kein Nachteil sein, in einem denkmalgeschützten Gebäude natürlich auch zu sein. Ich habe hier jetzt schon einige heiße Sommer erlebt und die Leute pilgern echt in die Kirchen hier in Heidelberg oder in diese alten Gemäuer, die da natürlich schön kühl halten. Also ich glaube, es gibt eben, vielleicht lange Rede, kurzer Sinn, nicht die eine Antwort darauf. Für manche wird es mit mehr Technik funktionieren, für manche mit weniger Technik, für manche mit eben dem Blick vielleicht genau aufs Alte und dann eben noch hoffentlich auch zu diesem Punkt Denkmalschutz und Klimaschutz gemeinsam zu denken, weil natürlich langfristig gesehen können wir gar nicht den Denkmalschutz und den Klimaschutz gegeneinander ausspielen, weil, wenn wir das jetzt einfach mal weiterdenken, sei es jetzt die 1,5 Grad, was sich natürlich immer unglaublich abstrakt anhört, so für die Leute so, ja gut, dann ist halt irgendwie ein bisschen wärmer. Aber was das dann tatsächlich wirklich bedeutet, sehen wir ja an den Jahrhundertfluten, die jetzt mittlerweile in Städten wie Dresden nicht mehr jedes Jahrhundert, sondern alle 5 bis 8 Jahre irgendwie stattfinden. Das sehen wir im Ahrtal von letztem Jahr, wo wir einfach sagen, da werden ja auch wirklich Strukturen, Gebäudestrukturen nicht jetzt nur in einem musealen Kontext, aber einfach ländliche Regionen, wo einfach noch viel zum Beispiel Fachwerk da ist, auch wirklich einfach baulich. Das geht alles verloren, wenn wir solche Dinge...
was, ein Schiff oder was?
Das war jetzt gerade ein Schiff, ja. Okay. Ein paar von denen werden auch solarbetrieben hier, so wie ich gesehen habe in Heidelberg. Um jetzt nochmal zu diesem Denkmalschutz- und Klimaschutzthema zurückzukommen, es ist einfach... Wenn wir jetzt wirklich sagen, okay, das Ziel von Denkmalschutz ist, Denkmäler so gut wie möglich, so lange wie möglich für nachfolgende Generationen zu bewahren, dann geht es nicht ohne Klimaschutz. Und da müssen wir uns auch, denke ich, auch vielleicht mit Hilfe des Verbandes da auch wirklich an den Tisch setzen mit Menschen, die viel mehr Ahnung von Denkmalschutz haben als ich. Und da sagen, wie müssen wir auch unsere Strategien beim Denkmalschutz anpassen? Wie sind wir nicht mehr diejenigen, die dann immer sagen, nee, das können wir jetzt nicht ändern und nee, hier können wir jetzt, weil es eine Altstadt ist, keine Photovoltaikanlagen auch mal vielleicht auf die Dächer draufsetzen. Setze ich mich jetzt vielleicht auch ein bisschen in die Nesseln hier bei den ZuhörerInnen. Aber dass wir da einfach wirklich auch eine offene Debatte darüber führen müssen, wenn wir uns wirklich ansehen, was wissenschaftlich prognostiziert auf uns zurollt da, dann können wir nicht sagen, nee, wir machen das jetzt einfach nicht, sondern wir müssen eigentlich mehr zu diesem kommen, wie können wir denn Denkmalschutz und Klimaschutz gemeinsam denken? Mhm. Es wird anders nicht mehr gehen.
Ich das so überlege, meine Frage ging auch so ein bisschen in die Richtung, kann man auch klein irgendwo anfangen, wenn man gleichzeitig ganz viele dicke Bretter zu bohren hat, im eigenen Haus, im Denkmalschutz, in der Politik. Macht es Sinn, dann im eigenen Haus, in einem Museum irgendwo gewissermaßen an einer Ecke anzufangen? Oder sagt man, ja, das hat ja überhaupt alles keinen Sinn, wenn ich nicht das Denkmal an sich jetzt mit viel Aufwand und Geld renoviere, saniere?
Ich kann das super gut nachvollziehen, dieses Gefühl des, ich fühle mich so überwältigt von dieser Aufgabe, vor allem wenn man dann eben natürlich auch sieht, dieses, oh, wir sind jetzt in einem denkmalgeschützten Haus, wo wir auch Dinge nicht dämmen können. Wir können irgendwie Dinge nur mit sehr viel bürokratischem Aufwand irgendwie auch ändern. Ich habe keine Lösung parat, die für alle irgendwie funktionieren würde. Aber es gibt sicherlich, und da vertraue ich auch eigentlich viel mehr auf die Leute, und ich glaube, die Leute sollten sich selber da auch vertrauen, die Menschen, die da schon vielleicht 15, 20 Jahre in so einem Museum arbeiten, die sind diejenigen, die viel besser wissen als ich, was sie machen können und wo sie da noch ansetzen können. Und ich glaube, genau darum geht es vielleicht eben auch bei Museums for Future, genau da auch zu sagen, wir haben schon Dinge versucht umzusetzen. Wir sind jetzt aber an einer Wand angekommen, wo wir nicht mehr weiter können. Und das müssen wir eben auch kulturpolitisch uns da Gehör verschaffen, zu sagen, wir brauchen diese Unterstützung. Und an diesem Punkt wird kurz- oder langfristig jedes Museum ankommen, egal wie neu die auch sind. Und ich glaube, genau dafür ist eben auch Museums for Future da, zu sagen, wir wollen auch genau für diese Menschen und für diese Institutionen einen Raum bieten, wo man sagen kann, wir sind an diesem Punkt angelangt und wir wissen entweder nicht mehr weiter oder wir wissen weiter, aber wir haben kein Geld oder keine Zeit oder wie auch immer. Aber einfach, also für mich ist es einfach keine Lösung, sich hinzusetzen und dann zu sagen, naja, geht jetzt halt nicht mehr, Arme irgendwie in die Luft zu schmeißen, sondern auch da vielleicht dann einfach zu sagen, okay, dann müssen wir zum nächsten Schritt, dann machen wir Aufklärungsarbeit, dann wollen wir am Tisch sitzen im Kultusministerium oder zumindest jemanden, der uns vertritt. Der Deutsche Museumsbund hat da jetzt ja auch gerade eine Initiative gestartet zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit und da wird eine Art Zertifizierungsprogramm irgendwie versucht aufzubauen. Was ich auch sehe, dass halt auch viele kleine Museen da auch ganz großes Engagement eigentlich auch haben und auch ganz großen Willen, was zu verändern. Ganz häufig ist es ja so, dass vielleicht auch die kleinen Museen gar nicht so einen großen Fußabdruck haben, muss man jetzt mal ganz ehrlich auch wahrscheinlich sagen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie viel Blockbuster-Ausstellungen ich in großen Museen, also wirklich, das sind ja 4 an der Zahl, meistens dauert das dann so 3 Monate, was ich auch an Leihverträgen schon oder an Dokumentationen für Leihverträge, für Objekte geschrieben habe, wo dann Dinge aus den USA für 3 Monate hin und her geflogen werden, das ist was ganz anderes, das machen ja auch kleinere Museen überhaupt gar nicht. Und ich glaube, dafür ist halt die Evaluation auch ganz wichtig, einfach mal zu sagen, hey, wo stehen wir denn? Sich wirklich mal die Zahlen anzuschauen und dann auch zu sagen, was können wir denn jetzt machen? Und da gibt es einfach unglaublich viele auch Museen, die vorgelegt haben, weil ich eben auch bei Museums for Future International noch dabei bin, werden wir jetzt auch ressourcentechnisch auf unserer Homepage ganz, ganz viel auch zur Verfügung stellen, wo jetzt auch Museen aus anderen Ländern auch gezeigt haben. Selbst bei kleinen Museen kann man ganz, ganz, ganz viel ändern und auch noch Geld dabei sparen.
Ich fand gerade sehr spannend, weil du die Leihverträge und die Blockbuster-Ausstellung genannt hast, weil gerade heute habe ich gesehen, dass der Deutsche Museumsbund, der hat ja auch eine Untergruppe der Konservatoren und Restauratoren und die machen auch jährlich eine eigene Tagung oder sogar mehrere und die nächste Tagung beschäftigt sich genau mit diesem Thema. Nämlich, wie kann man mit der eigenen Museumssammlung vielleicht so umgehen, dass man die Dinge aus dem Depot holt, dass man die öfter zeigt, dass man neue Geschichten erzählt und dass man nicht immer, ich glaube, wir haben uns da so in einen Zirkel oder eine Abwärtsspirale reinbewegt. Wir brauchen immer neue riesige Blockbuster-Ausstellungen, die von der ganzen Welt zusammengeholt werden, die Leihgaben, um das Publikum anzulocken. Und es geht dann um Zahlen und Besucher und so weiter. Ich glaube, der Wunsch bei vielen in den Museen ist groß. Es ist so mein Gefühl, dass man das wieder ein bisschen runterschraubt oder sogar diese Spirale so ein bisschen aufhält oder rückgängig macht. Und genau damit beschäftigen die sich in der kommenden Tagung.
Das hört sich auf jeden Fall super spannend an.
Finde ich
auch.
Würde ich
super gerne auch auf jeden Fall mir das anschauen. Und da würde ich auch zustimmen, dass man wirklich auch gemerkt hat und ich eben auch von restauratorischer Seite, jetzt aus einem musealen Kontext, wo ich eben in diesem Leihverkehr auch involviert war, dass das wie so eine Art Hamsterrad ist. Und du hattest ja auch schon angesprochen, zum Beispiel Kurierfahrten, so, ja, das macht man natürlich irgendwie gerne mal, um dann auch, wenn man was in einer tollen Stadt irgendwie in Italien mal ausleiht und nach Rom und da freut man sich natürlich irgendwie auch mal hinzufahren, aber wenn man da wirklich mal auch mit einbezieht, was das natürlich an CO2-Footprint ist, aber dann tatsächlich auch an Aufwand, wie viele Flüge da wirklich gemacht werden müssen. Das ist schon echt immens. Der Materialverbrauch natürlich, wenn für Gemälde jedes Mal eine eigene Transportbox gemacht wird. Also da gibt es ganz, ganz viele Ansätze und auch konstruktive Ansätze, wie das natürlich irgendwie besser gehen kann. Da gab es ja jetzt zum Beispiel auch schon während der Corona-Pandemie, gab es dann auch digitale Kurierdokumentation, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Ja, habe ich mitbekommen.
Wo man tatsächlich über Videochat dann dabei sein konnte als Restauratorin, wenn das ausgepackt worden ist, wenn es aufgehängt worden ist, das Gemälde etc. pp. Also da gibt es, glaube ich, schon Ansätze. Ich glaube, da muss man auch immer noch mal überlegen und das fände ich total spannend, das auch zu sehen bei dieser Veranstaltung. Ich glaube, wir müssen uns auch immer noch mal auch, das mache ich auch so gerne eben. Ich finde, es gibt so viele tolle Analogien zum Restaurierungsalltag. Dieses, wenn ich mal an einem Gemälde retuschiere, dieses, man ist dann so in den Details verloren und dann bringt das auch wirklich nochmal viel, so mal zurückzutreten. Und wenn wir jetzt auch da in dieser Diskussion, kann man sich natürlich unglaublich lange über die Details und die Vorschläge unterhalten, wie das besser gemacht werden könnte. Und das sollte man auch. Und aber hin und wieder auch mal wieder so zurücktreten von diesem Gesamtkonzept und einfach da mal drauf blicken. Und ich glaube, sich da auch nochmal diese Frage zu stellen, sind denn die Maßnahmen, die wir uns ausdenken, treffen die auch wirklich diese Dringlichkeit und diese Größe des Problems auch? Ich meine, sicher wird man nicht mit einer Ausstellung oder mit ich habe jetzt ein Gemälde ausgeliehen oder eben nicht die Welt in dem Sinne retten, in Anführungszeichen. Aber ich glaube, diese kurze Reflexionsfrage bringt uns auch immer wieder dazu, diesen Gesamtkontext zu sehen und einfach auch zu sagen, was sind denn jetzt hier auch wirklich die strategischen Maßnahmen? Verlieren wir uns jetzt gerade so ein bisschen in Details, die vielleicht auch strategisch gar nicht so viel bringen? Und da auch wieder eine Analogie zur Restaurierung. Du hättest Kölner Stadtarchiv anklingen lassen und wenn du einfach da sitzt und dieses Stadtarchiv zusammengebrochen ist und die Bücher, Dokumente etc. pp. Alle im Wasser liegen, so da muss man sich einfach strategisch überlegen, wie gehe ich da jetzt ran? Wir treten jetzt mal einen Schritt zurück. Was ist denn jetzt strategisch auch wirklich das, was wir mit wenig Zeit und wenig Geld auch umsetzen können und schnell umsetzen können?
Da wollen wir natürlich auch nochmal, denke ich, ein bisschen genauer drauf schauen. Was kann denn der Berufsstand, der ja, wie du sagst, prädestiniert dafür ist, eigentlich als Superheld und Superheldin da voranzugehen, was kann man denn machen im Museumsalltag oder auch darüber hinaus?
Ich glaube, dass man ganz viele Dinge machen kann und auch da gibt es nicht dieses eine Rezept, dass man sagt, oh, Schritt 1 ist das und Schritt 2 ist das. Und ich glaube, weil es auch einfach nicht die Realität der Menschen auch widerspiegelt. Wie gesagt, für manche, die stoßen vielleicht auf ganz offene Ohren in der Direktion oder in der Abteilung. Und wenn die sagen, hey, wir würden gern ein besseres und nachhaltigeres, energieärmeres Lichtsystem hier haben. LEDs aus restauratorischer Sicht, die werden nicht so warm, die sind energiesparend, halten lange. So, das sind alles Dinge, die wir uns als RestauratorInnen wünschen würden, die vielleicht aber eben nicht so einfach umzusetzen sind. Und dazu sagen, traut euch auch vielleicht unter diesem Aspekt auch nochmal da was zu sagen, weil das kann man dann eben auch in der Restaurierungswelt, passiert ja auch immer ganz viel im Verborgenen für die Besucher und Besucherinnen, aber auch tatsächlich für die Menschen, die im Museum arbeiten. Mhm. Wie oft hatte ich das schon, dass irgendjemand, zum Beispiel ein Kunsthistoriker oder eine Kunsthistorikerin im Büro oder in der Werkstatt stand und sich auch immer total fasziniert waren, was wir alles Tolles machen. Und ich glaube, wenn man mit einer anderen Argumentation vielleicht auch rangeht und sagt, das ist jetzt nicht nur aus restauratorischer Sicht ein guter Schritt, unser Beleuchtungssystem auf LED umzustellen, sondern wir können das auch an die Öffentlichkeit ganz anders herantragen und können sagen, wir nehmen das Thema Klimaschutz ernst. Deswegen machen wir hier ein neues Beleuchtungskonzept. Deswegen versuchen wir da auch wirklich was zu tun. Und ich glaube, das kann man doch bei einer Direktion wahrscheinlich auch ganz anders verkaufen. Also ich glaube, da einfach zu schauen, für manche wird es möglich sein, in ihrer eigenen Werkstatt, und das muss nicht museal angeknüpft sein, sondern auch für FreiberuflerInnen. Wie kann ich denn weniger Ressourcen verbrauchen? Wir haben auch auf unserer Homepage ganz viele, ich glaube, wir haben irgendwie 10 Tipps für RestauratorInnen.
Habe ich mir aufgeschrieben, genau. Ihr habt 10 Maßnahmen, die RestauratorInnen ergreifen
genau,
können.
Genau, von grüneren Lösemitteln haben, da gibt es ein kostenloses E-Book, was man sich bei uns eben von Kollegen, die da dran geforscht haben, runterladen kann. Da gibt es ganz viele Inspirationen, die man sich nehmen kann. Wie kann ich denn meinen eigenen Restaurierungsalltag auch nachhaltiger gestalten? Für manche ist das ein guter Punkt anzufangen. Für alle ist es auf jeden Fall ein schlechter Punkt, um aufzuhören. Und ich glaube, da muss man auch wirklich sagen, dass man so weit wie möglich versuchen sollte zu gehen auch und das auch über diese eigenen Werkstattgrenzen auch hinauszutragen, weil man dann natürlich auch merkt, dass das, wenn man das einmal gesamtheitlich irgendwie sich anschaut, dann sagt man, na gut, jetzt habe ich halt in meiner Werkstatt vielleicht irgendwie 2 Handschuhe weniger verbraucht, aber ja, insgesamt ja. in den Museen oder in den Museen, in denen ich als Freiberuflerin auch arbeite, dann sind das halt natürlich, denke ich, Sachen, wo dann auch jeder dazu kommt, dann irgendwann auch dahin weiterzudenken. Und das kann auch ganz viele positive Motivationsspiralen auch in Gang setzen, wenn man einfach mal merkt, das hat schon funktioniert, dann probiert noch irgendwie was anderes aus und dann funktioniert das auch. Also wirklich so einfach wie möglich anfangen und dann aber auch zu sagen, ich engagiere mich dann aber vielleicht auch, weil ich merke, ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich jetzt hier im Museum vielleicht nicht weiterkomme oder ich wünsche mir noch mehr Austausch mit anderen Kollegen, Kolleginnen, weil an einem Museum jetzt zum Beispiel hat man ja vielleicht gar nicht mehr so viele Restaurierungskolleginnen.
Ja, ja.
Und da sitzt man vielleicht dann auch irgendwie nur noch alleine oder zu zweit in der Werkstatt. Und dann fehlt der Austausch und das muss ja auch nicht jeder irgendwie bei Adam und Eva irgendwie neu anfangen immer. Und dann bieten wir da natürlich auch irgendwie oder würden wir natürlich auch gerne das anbieten, zu sagen, wir bieten euch sozusagen den digitalen Raum und holt euch einfach Inspirationen ab und lasst vielleicht auch mal ein bisschen Frust ab über das, was halt nicht so gut klappt, ne? Weil es ist ja nicht immer alles eine Erfolgsgeschichte. Ja, und ich würde einfach sagen, wirklich das, was ja auch RestauratorInnen so gut können, ist einfach machen, wirklich einfach mal machen. Ja, und was ich auch eben in der Restaurierung gelernt habe, ist, dass jede Entscheidung, die man trifft, sei es jetzt ein Kunstwerk oder ein Objekt zu behandeln oder nicht, oder sei es in der präventiven Konservierung irgendeine Maßnahme festzulegen, alles, was man sozusagen an Maßnahme oder an Nichtmaßnahme entscheidet.
Auch das, was man nicht
hat, hat eine Konsequenz. Und ich glaube, das ist beim Klimaschutz. Und ich glaube, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass gerade RestauratorInnen das so unglaublich gut verstehen können, ist, dass auch wenn wir sagen, wir handeln jetzt nicht, egal aus welchen Gründen wir nicht handeln können, wird das Konsequenzen haben. Und wenn wir wirklich als Berufsstand daran interessiert sind, unserer Aufgabe gerecht zu werden, Kulturgut für kommende Generationen zu bewahren, dann können wir Klimaschutz nicht mehr nicht mitdenken. Also vor allem finde ich so interessant, diese Zweiteilung, dieses auch für kommende Generationen. Diese Generationen werden nicht mehr diese Sicherheit und Stabilität genießen, die wir heutzutage vielleicht noch haben oder vor allem auch in den letzten Jahrzehnten hatten. Und das fände ich wirklich schade, wenn wir einfach diese Bewahrung von Kulturgut nicht mitdenken können in den Maßnahmen, die wir jetzt einfach tun oder nicht tun. Und das fände ich ganz, ganz wichtig, dass wir alle und hoffentlich da auch der Verband da noch stärker, sag ich jetzt mal, involviert wird in genau dieser Aufgabe, weil wir werden es einfach langfristig unserer Aufgabe nicht gerecht werden können, wenn wir Klimaschutz nicht mitdenken können. Und da hat der Verband ja auch ganz viele Ansätze schon. Und das finde ich halt das Schöne dran, dass man immer wieder auch diese Themen Kulturgutschutz natürlich, Denkmalschutz. Ich glaube, ihr hattet jetzt auch was mit Katastrophenschutz.
Ja, das habe ich, glaube ich, schon mal dir erzählt, dass es in diesem Jahr ganz oben auf der Agenda steht, diese Themen Klimaschutz, Katastrophenschutz, Notfalleinsätze und so weiter. Und da gibt es natürlich ganz viele Themen, die dazu gehören.
Deswegen, das ist ja das Tolle dran, diese ganzen Dinge gibt es schon, sozusagen diese Module sind alle beim Verband schon da und sind angelegt und sind ja in unserem Beruf ja auch schon so verankert. Und dass man die jetzt aber durch diese Geschichte oder durch diesen Strang Klimaschutz miteinander verbindet. Und wir RestauratorInnen sind ja auch, wir warten ja unglaublich ungerne einfach nur darauf, dass die nächste Katastrophe passiert, sondern sind natürlich auch gerne präventiv tätig im Sinne von, wie können wir auch denn jetzt den schlimmsten Fall verhindern? Und da müssen wir auch realistisch bleiben, selbst wenn morgen über Nacht alle Museen der Welt klimaneutral unterwegs wären.
Ja.
Wäre immer noch Klimakrise angesagt, weil es natürlich noch größere EmittentInnen da draußen gibt und da auch wirklich zu sagen, wie können wir denn da unterstützen, dass es auch da einfach vorangeht. Und deswegen, und da schließt sich jetzt auch der Kreis dieses, warum ist diese CO2-Neutralität nur ein kleiner Teil von den Zielen, die wir bei Museums for Future verfolgen, weil es nur ein kleiner Teil sein kann. Das heißt nicht, dass wir es nicht machen sollen. Es heißt aber, dass wir das machen müssen und die anderen Dinge mitdenken müssen, weil das alleine als Schritt wird nicht reichen. Und das hat jeder Restaurator, jede Restauratorin, hat das in einem Maßnahmenkatalog. Eine Maßnahme alleine wird nicht reichen, wenn man halt eben wirklich auch da was erreichen möchte.
Das ist natürlich das dicke Brett, was hier gebohrt werden muss. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch ganz viel Frust auch schon mal aufkommt, hochkommt, wenn man das nicht schafft im Museum. Hast du eine Vorstellung oder ein Gefühl, wie das Thema in der Restauratorenschaft aufgenommen wird?
Ich glaube, dass es schon sehr auf offene Ohren stößt. Ich wurde ja auch letztes Jahr von dem American Institute for Conservation interviewt. Die haben tatsächlich eine eigene Nachhaltigkeitsgruppe. Das ist eben der Verband der Restauratoren in den USA, für diejenigen, die es nicht kennen. Die haben ihre eigene Nachhaltigkeitsgruppe und haben sich eben auch mit diesem Thema beschäftigt. Und da ist mir aber eben auch, also unter anderem in dem Interview, aber auch generell, wenn ich mich unterhalte, ist mir schon auch aufgefallen, dass sich viele eben mit diesem CO2-Fußabdruck, mit dem, wie kann ich vielleicht weniger schädlich irgendetwas machen, beschäftigen und auch da teilweise sich wirklich auch da so lange damit beschäftigen, mit diesen Details, wie kann ich jetzt eben Handschuhrecycling irgendwie weniger schlimm machen oder das überhaupt machen. Und so, ja, es ist wichtig, dass wir auch diese kleinen Schritte, wir hatten ja auch schon von kleinen Schritten gesprochen, dass man die auch angeht. Aber ich glaube, wir sind einfach an einem Punkt jetzt momentan, wo wir eigentlich nicht mehr über die kleinen Sachen, sag ich mal, bei denen uns lange aufhalten können, wir es mal so. Und da gibt es einfach Ressourcen, wie gesagt, gerne einfach auf unserer Homepage schauen. Wir haben viele Gruppen. Es ist auch nicht so, dass wir das ganz alleine irgendwie jetzt die Einzigen auf weiter Flur sind, die sich dieses Thema irgendwie auf die Fahne schreiben. Es gibt ganz viele Leute und auch eben ganz viele Menschen, auch in der Restauratorenschaft, die sich damit beschäftigen. Und wir sagen aber auch, wir brauchen jetzt doch nicht irgendwie das jetzt auch wieder da anzufangen, jetzt auch wieder bei dieselben Diskussionen über Handschuhrecycling etc. pp. Irgendwie anzufangen. Nein, wir verweisen auf diese Informationen, sagen, da gibt es schon Menschen, die haben sich lange damit beschäftigt. Einfach anschauen. Umsetzen, weiter geht's.
Und weitermachen.
Nee, aber natürlich, natürlich trägt das dazu bei und man muss auch durch diese Schritte durchgehen, um halt zu einem Punkt zu kommen, wo man dann auch mehr machen möchte. Aber ich glaube, das ist ja auch für einen selber, finde ich, nicht gut investierte Zeit, wenn man sich da auch sagt, vielleicht will ich da irgendwie eine perfekte Lösung für etwas finden, wo es halt aber einfach noch keine perfekte Lösung gibt. So ein bisschen so, wir dürfen uns nicht alle so auf ein Thema stürzen, was dann aber strategisch vielleicht auch gar nicht so unglaublich viel dann den Unterschied macht. Genau, und wir sehen uns da aber auch wirklich bei Museums for Future. Wir wollen wirklich auch diese ganz, ganz großen Brocken und Bretter auch außerhalb unserer Museen auch angehen und da auch sagen, wie können wir denn da auch wirklich strukturell und politisch auch irgendwie was verändern.
Ich denke, das können Restauratoren und Restauratorinnen ja auch gut. Sie haben gelernt, von der wissenschaftlichen Theorie auszugehen und das eben, hast es eben auch gesagt, in die Praxis umzusetzen und dann immer wieder mit Zielkonflikten umzugehen und zu entscheiden. Und das wäre hier dann ja sehr gefragt.
Absolut. Und ich kann nur empfehlen, da nochmal auch echt in diese Kolumne reinzuschauen, wo es auch um die RestauratorInnen ging. Und du hast es gut zusammengefasst. Genau darum geht's. Wir kommen aus dieser Arbeit, wo es eben diese Zielkonflikte gibt. Dieses, ich kann etwas nicht für immer bewahren, aber trotzdem versuche ich mein Bestes irgendwie. Und ja, deswegen glaube ich, sind wir einfach auch unglaublich prädestiniert, da auch unterwegs. Ja, so diese Klimasuperhelden. Also ich meine, wie gesagt, es wird jetzt nicht darum gehen, ob jetzt RestauratorInnen die Welt retten können. Nein, aber wir können eben unseren kleinen Teil dazu beitragen.
Was würdest du zum Abschluss deinen Kollegen und Kolleginnen, die das jetzt vielleicht gehört haben und die denken, oh, das ist ja doch ein ganz wichtiges Thema. Ich möchte auch einen Beitrag dazu leisten und bin aber noch nicht so richtig drin im Thema und weiß auch noch nicht so richtig, wie ich das machen soll. Was würdest du denen raten?
Mutig sein auf jeden Fall. Und manchmal kann Mut einfach in ganz vielen unterschiedlichen Formen kommen und sei es auch einfach nur mal den Internetbrowser aufzumachen und mal irgendwie die Museums for Future Seite anzuschauen und da auch einfach nur wirklich auch mit diesen kleinen Sachen auch anzufangen. Ich habe zum Beispiel, und das kenne ich eben von vielen KollegInnen, dass wir irgendwelche Podcasts oder Radiosendungen hören, während wir an eben in der Werkstatt irgendwie vielleicht auch arbeiten. Einfach mal mit solchen Dingen anfangen, zum Beispiel diesen Podcast hören. Wir geben da auch wirklich Empfehlungen. Dann einfach mal Dinge nachlesen. Es gibt wirklich ganz tolle restauratorische internationale Gruppen, die sich rund um das Thema Nachhaltigkeit so viel beschäftigen. Da gibt es so viele Informationen. Einfach mal nachschauen. Ist alles bei uns verlinkt. Wenn man auch einfach sagt, ich finde wirklich so auch dieses große Ganze, das ist auch echt etwas, was mich reizt. Super gerne einfach eine E-Mail an uns schreiben, an germany@museumsforfuture.org, wenn ihr sagt, ich möchte irgendwie Teil davon sein, ich möchte da beitragen, egal in welcher Form, mit egal welchem Thema, vielleicht auch einer restauratorischen Gruppe. Ich meine, der VDR läuft ja auch viel über ehrenamtliche Sachen das sind ja auch Dinge, wo man da ja auch einfach Dinge kombinieren kann und sagen kann, so eine Nachhaltigkeitsgruppe kann ja bei uns bei Museums for Future angebunden sein, die ist aber auch mit dem VDR im Austausch, in einer Kollaboration, einfach zu sagen, wo kann man denn diese Synergien denn schaffen? Weil da kommen wir doch viel schneller irgendwie und viel hoffentlich besser gelaunt irgendwie auch an einem Ziel an, wo man dann auch sagen kann, so, oh, da habe ich richtig Lust drauf irgendwie und ich habe richtig Lust, mich mal mit meinen Kollegen und Kolleginnen da auszutauschen und dann auch vielleicht auch über den eigenen Tellerrand rauszuschauen, weil tatsächlich, bisher haben wir noch nicht so viele RestauratorInnen bei Museums for Future. Wir haben aber ganz viele unterschiedliche Aspekte aus der Museumswelt oder Berufsfelder aus der Museumswelt. Und mich motiviert das immer unglaublich, wenn ich eben in den Meetings drin sitze und dann auch echt viel lerne auch von, wir haben auch ein paar Volontärinnen dabei und die schmeißen dann die Social Media Channels und ich bin dann immer total hin und weg, wie toll die das irgendwie auch machen und es ist echt irgendwie ein schönes Zusammenarbeiten auch und ich finde es unglaublich schön und motivierend, in so einer Gruppe unterwegs zu sein und ich würde mich riesig freuen, noch mehr RestauratorInnen bei uns begrüßen zu können.
Schön. Mhm. Das fände ich auch toll und ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht und ich glaube, ich werde mich auch noch mit dem Thema weiter beschäftigen. Vielen Dank.
Danke dir auch.
Ich weiß nicht, wie es euch und Ihnen geht, aber für mich war das Gespräch ganz schön inspirierend. Schaut in die Shownotes und unseren Restauratoren-Blog, da ist alles Wichtige verlinkt. Tschüss und bis bald im Restauratoren-O-Ton.